Hey, das ist ja das Outro. What? Das war das Outro. Das ist ja alles verkehrt rum. So, jetzt kommen wir nochmal hier. Achtung.
Nochmal. Hm? Und los.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Februar-Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und Holger Klein sich zusammensetzen bzw. zusammenkabeln, drei Flaschen Wein trinken und unter anderem darüber reden mit Christoph Raffelt
und Holger Klein.
Es ist verblüffend, dass es funktioniert. Ich bin ein wenig glücklich, dass es funktioniert, weil ich hatte heute Nachmittag noch gearbeitet hier im Hotel. Also ich bin die ganze Woche in Bayern unterwegs. Gestern den Realitätsabgleich, da war ich am Chiemsee, was ganz hübsch war.
Da habe ich früher meine in meiner Jugend Ferien verbracht.
Ach.
Mehrfach.
Na, das war total, also eigentlich war das ziemlich, also wäre es ziemlich schön gewesen. Es waren halt wirklich minus 18 Grad. Und das ist, da gehst du halt auch nicht mehr raus und machst einen Spaziergang oder sowas, weil da einfach, das ist einfach zu heftig irgendwie. Also ich habe es dann mehrfach versucht, also die ganze Woche ist ja schon so kalt hier unten in Bayern.
Die Österreicher haben dafür ja extra das Vermummungsverbot aufgehoben.
Das ist ein so, das sind solche Vollidioten, das überhaupt einzuführen. Das ist diese Rechts.
Sowas nicht auch eigentlich?
Ja, bei Demonstrationen, aber nicht, wenn es kalt ist so, und du dir irgendwie was über das Gesicht ziehen willst.
Ja, die haben das halt für immer, also für ständig.
Ne? Ja, das liegt daran, dass bei denen die Rechtsextremen schon an der Regierung sind und hier noch nicht. Ich hoffe mal, dass wir nicht so weit kommen.
Das Vermummungsverbot haben die doch jetzt nicht gerade erst eingeführt, oder doch?
Die Österreicher?
Ich dachte, das wäre schon ganz alt.
Nein, das ist neu. Das ist Burka-Verbot. Weißt du, ja, das ist irgendwie der feuchte Traum der Neurechten, weil die ja überhaupt keine Politik machen, sondern einfach immer nur irgendwie, ja, so
verbieten.
Blödsinn machen wollen. Also einfach nur irgendwas Destruktives. Ja, furchtbar. Bin mal gespannt, ob wir auch irgendwann dahin kommen. Also spätestens, wenn die CDU mit der AfD koaliert, kriegen wir ja auch solche. Naja. Wir werden sehen. Naja, aber jedenfalls war es total schön am Chiemsee und ich habe echt gedacht so, boah, hier würde ich gerne mal so ein, zwei Wochen Urlaub machen da unten. Hab dann mal geguckt, was das Hotel kostet, in dem ich gewohnt habe. Jetzt natürlich nix, weil keiner da. Hab dann geguckt, ob man vielleicht mal im Oktober eine Woche da runter könnte, ist dann aber direkt das Doppelzimmer 1.200 € für 7 Nächte. Schade, aber er hat halt Seeblick, weißt du, du blickst so auf den See in der Ferne, Herrenchiemsee, wo ich heute übrigens auch war und das Schloss angeguckt habe, sehr geil.
Ja, ich habe es auf Instagram gesehen,
ja, genau. Das
ist schon cool.
Ich durfte fotografieren, das darf man ja eigentlich nicht, aber weil das eine Privatführung war, haben sie mal...
Aha, der feine Herr.
Der feine Herr, genau. Ja, ich habe die Kastellanin interviewt.
Okay.
Geiles Wort, ne? Kastellanin, ja. Ich habe auch gesagt, das letzte Mal, dass ich das Wort Kastellan gehört habe, war in einem Film, der hieß Die Feuerzangenbowle. Und da sagte der Lehrer, das Schild hat der Kastellan aufgehängt wegen der Bauarbeiten. Das ist wegen dem Schild halt, ne?
Ja, und was macht sie auch Schild?
Na, die ist im Grunde ist hier die Oberhausverwalterin sozusagen.
Ah, okay.
Also da gibt's mehrere irgendwie und sie ist eine der Abteilungsleiterinnen und dann für die Abteilung, ich weiß gar nicht, was es war. Ja, und die hat mich dann irgendwie, habe ich eine Stunde mit der gequatscht über das Schloss und den Beruf und Ludwig II. Sehr interessanter Typ. Also vor allen Dingen gar nicht so verrückt, wie man immer meint. Also wir Preußen, wir haben uns ja irgendwann mal angewöhnt, Ludwig II. Für total Pillepalle zu halten. Ne? Ja. War er aber nicht so sehr. Also der war's, aber nicht so sehr.
Schon. Ja.
Und der war vor allen Dingen echt visionär. Also der wollte halt unbedingt seine Traumwelt haben und hat dazu alles, was es an moderner Ingenieurskunst gab seinerzeit, benutzt. So, Hauptsache es funktioniert. Gesagt, so, ich will, dass das hier alles automatisch hoch und runter fährt und bunt beleuchtet ist und der See soll beheizt sein. So, das hat er gesagt und er hat auch keinen Widerspruch geduldet, was dazu geführt hat, dass die Ingenieure irgendwie Höchstleistung vollbracht haben. Ne? Das ist schon ganz abgefahren. Naja. Kulinarisch ist allerdings wenig passiert hier, weil irgendwie überall, wo ich war, hat irgendwie alles Winterpause, Betriebsferien, Ruhetag. Dann habe ich heute einen Schnitzel mit Fritten gegessen, total frustrierend. Das war ein Laden. Das war
wahrscheinlich nicht mal gut, oder?
Nee, das war ein Schnitzel Wiener Art. Aber es war okay, es war jetzt nicht so fetttriefend, sondern ordentlich ausgebacken immerhin. Aber echt, ich bin dann in den einzigen Laden, der irgendwie auf hatte. Also ich wollte jetzt auch nicht in eine Pizzeria, weil wenn du schon mal in Bayern bist, bin ich der einzigen Laden, der auf hatte. Und der Typ meint, du, wir machen in einer Viertelstunde zu. Ich darf doch nie wahr sein, ich hab so einen Hunger. Mit dem Schnitzel kannst du noch haben. Okay, dann nehme ich einen Schnitzel. Ja, das war's dann aber auch. Oh, und ich habe einen Burgerladen entdeckt für unsere nordrhein-westfälische Hörerschaft in Brühl im Rheinland.
Ja.
Da gibt's einen Burger, der heißt Schlossburger. Und die Legende sagt, er würde dasselbe Fleisch benutzen wie die fette Kuh. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Könnte ich mal in einer fetten Kuh fragen, habe ich aber nicht. Aber sehr gute Burger. Also falls du mal in Brühl Rheinland bist, geh mal zu Schlossburger. Kann ich wirklich empfehlen.
Okay, ja, ich hatte es irgendwie so halb mitbekommen bei dir irgendwo.
Irgendwo habe ich es erzählt. Oder so. Ja, genau.
Okay. Hast du jetzt eigentlich vorhin Friedrich oder Ludwig gesagt?
Weiß ich nicht, aber ich habe Ludwig gemeint.
Ah, okay.
Egal, was ich gesagt habe, ich habe Ludwig gemeint.
Friedrich verstanden.
Ich habe Ludwig gemeint.
Aber wahrscheinlich habe ich auch nur Friedrich verstanden.
Ja. Tja. Naja, ja. Und so bin ich halt hier unterwegs und kriege nichts Ordentliches zu essen. Und bin gerade in einem sehr seltsamen Hotel angekommen. Also, ja. So ein Explorer Hotel Berchtesgaden heißt es. Die machen so
seltsam.
Die machen so ein bisschen so auf Natur. Also ist ganz geil. Also die haben die Wand zum Badezimmer ist zum Beispiel mit so Brettern verkleidet, aber so richtig alte knorrige Bäume. Also alles so ein bisschen so Holz, naturbelassen, so, aber sehr modern. Und das warst du schon mal in einem Motel One?
Ja.
Stell dir vor, ein Motel One in naturnah. Mit möglichst geringem ökologischem Fußabdruck. Sowas ist das hier.
Okay. Mhm.
Und überall.
Das ist ja erstmal nicht schlecht.
Nee, also erstmal nicht, nee. Und überall ist irgendwie so, weiß ich nicht, überall steht so Sportgerät rum, so Segways zu mieten, irgendwie überall sind Snowboards und weiß der Geier was. Und es scheint so ein Aktivhotel zu sein.
Ah, okay.
Und warst du schon mal in einem von unseren Hotels? Nee. Ah ja, also wir duzen uns hier, wenn das okay für dich ist. Ich dann auch dachte, ach, Kinders. Kriege ich was zu essen? Ja, ab 16 Uhr. Nein! Das ist alles. Ja, interessantes Hotel. Ein bisschen blöd ist, dass die Zimmer immer zwei, also das sind immer so Familienzimmer mit so einer Durchgangstür. Und eigentlich ist es echt ruhig, Trittschalldämmung ist in Ordnung. Nur die Durchgangstür ist eine einzelne, einfache Tür. Das heißt, ich höre jedes Wort, was der Typ nebenan redet oder im Fernsehen sieht. Und der wird wahrscheinlich in spätestens einer Stunde komplett genervt sein über die Scheiße, die ich hier die ganze Zeit erzähle. Zumal er ja deine Antworten nicht hört.
Ja, ja, klar. Er schaltet ein.
Ich habe gerade gedacht, soll ich einen Zettel
unter die Tür schieben. Genau.
Nur, dass sie nicht denken, ich würde Selbstgespräche führen. Hier ist der Stream. Ja. Super. Ja, und ich habe tatsächlich jetzt die ganze Zeit die Flaschen mit mir rumgefahren.
Ja, dann sind die ja schön vitalisiert sozusagen.
Die haben aber dermaßen Kälte abgekriegt. Ich dachte wirklich, hoffentlich platzen die da nicht im Auto irgendwie, aber ging.
Wäre ja nicht das erste Mal bei dir, also nicht in dem Auto jetzt.
Aber vor allen Dingen aber aus Kälte schon. Also der Gutedel, ja, der damals geplatzt ist, das war Hitze. Genau, das war Hitze.
Ach, kennst du eigentlich, bevor ich das vergesse, Ludwig II. Von Visconti mit Helmut Berger?
Nee, ich habe aber gelesen in der Vorbereitung auf das Interview, dass es diesen Film gibt und habe gedacht, ach, darum ist der Berger so beliebt gewesen wahrscheinlich.
Ja. Ja, das war schon durchaus beeindruckend.
Echt?
Ja, fand ich schon.
Muss ich mal gucken, gibt es
da bestimmt irgendwo ja Filme machen.
Okay.
Also Helmut Berger und Romy Schneider, das war schon nicht schlecht.
Nee, habe ich aber echt nie.
Ist jetzt schon lange her, dass ich das gesehen habe, aber es hat mich damals beeindruckt.
Ach, dann ich habe das echt gelesen, habe gedacht, ach, den kram ich mir mal raus. Dann habe ich jetzt noch einen guten Grund, den mal rauszukramen. Gibt's bestimmt irgendwo für lau, schätze ich mal.
Stimmt.
Ja. Das ist Helmut Berger, Helmut Berger muss ich halt immer an Alfredissimo denken, diese Kochsendung von Alfred Biolek, wo Helmut Berger zu Gast war.
Ja.
Ich kann Helmut Berger nicht für voll nehmen.
Das konnte ja auch eigentlich zum Schluss keiner mehr.
Stimmt. Aber wer das hier hört und noch nicht Alfredissimo mit Helmut Berger gesehen hat, gibt's auf YouTube. Schaut's euch an, wirklich. Ich schenke dir mal ein paar Hangerl. Was, Hangerl? Kochentücher. Das war alles so absurd.
Das war schon schlimm.
Warte, hier kommt noch die Tomate.
Naja. Willi Walder hat mal gesagt, außer Helmut Berger gibt es heutzutage keine interessanten Frauen mehr.
Daraufhin Kinski, du blöde Sau!
Ja, das könnte glatt sein, weil das hat er irgendwie 1969 gesagt, da hat Kinski ja dann auch noch geliebt. Ja, was trinken wir denn?
Der Chat hat noch gar nicht gejammert, wir haben auch noch gar nicht lange genug. Aber durch diese entsetzliche Grippewelle, die ja offensichtlich so ziemlich jeden von uns dahin gerafft hat, gibt's auch so wenig zu erzählen gerade, habe ich den Eindruck.
Ja, außer über Grippe. Also mein Februar war furchtbar, weil wegen Grippe. Also nicht nur bei uns, sondern auch im Kindergarten, wo dann irgendwie die Belegschaft krank war und so weiter und so fort. Das war irgendwie so ein permanenter Ausnahmezustand, dieser Februar. Mhm. Ja, wobei ich mich eigentlich ganz gut da durchgeschleppt habe. Ich hatte bisher so latent irgendwie so ein bisschen erkältet und mal hier ein bisschen mehr und Husten und so, aber ansonsten geht's eigentlich noch.
Ne, mich hat's komplett eine Woche umgehauen.
Zerrissen, ja.
Und jetzt 2 Wochen Husten, aber der legt sich gerade einigermaßen, das ist schon mal ganz gut.
Ja, dann trinken wir doch einfach
mal. Ja, dann trinken wir einfach mal, wird's halt eine kurze Sendung, genau. Womit fangen wir denn an?
Nö, wir können ja auch zwischendurch nochmal.
Genau, aber womit fangen wir denn überhaupt an?
Wir fahren mit dem Gutsriesling an.
Ist das der Schrauber?
Das ist der Schrauber.
Okay, genau. Ich habe sogar von zu Hause ein Glas mitgebracht, weil ich nicht wusste, vielleicht kriegst du hier, habe ich extra.
Du bist ja auch immer professioneller.
Ne? Mein Tasting-Glas habe ich mitgenommen, weil das auch so eine schöne Verpackung hat, so eine Verpackung halt.
Ja.
So.
Sehr schön.
Dann schauen wir mal.
Ja.
Interessantes Mikrofon, das macht viel mehr Geräusche. Dann werden sich hinterher wieder alle beschweren. Das ist geschlürfe, das ist ekelhaft. Aber so ist das bei uns Trinkern.
Weinnasen. Ja, wir trinken also heute 3 Weine vom Weingut Knewitz. Was?
Nee, klingt so ein bisschen, Knewitz, guten Tag, Leutnant Knewitz.
Klingt ja, das kommt da vielleicht auch so ein bisschen daher.
Klingt so ein bisschen nach irgendwie so einem alten Heinz-Rühmann-Film. Meine Freunde nennen mir Knefel. Entschuldigung, mach mal. Ich habe noch nichts getrunken.
Okay. Knewitz, Weingut Knewitz liegt in Appenheim. Und wer sich an eine frühere Sendung erinnert, wir waren schon mal in Appenheim, quasi auf der anderen Straßenseite von Knewitz.
Ach du,
nämlich bei Bischel.
Ah, das
kann ich nicht. 3 Weine vom Weingut Bischel. Und jetzt sind wir eben bei Knewitz, bei Tobias Knewitz. Der hat im Prinzip das Weingut seiner Eltern übernommen und macht das jetzt zusammen mit seiner Lebensgefährtin Corinna und mit seinem Bruder Björn. Und im Prinzip sind die jetzt die Ersten, obwohl die seit irgendwie mehr als 100 Jahren Wein anbauen, sind die Ersten, die so wirklich stärker nach außen treten. Ne? Die haben zwar angefangen, irgendwie Mitte der 70er Jahre selber auch Flaschen zu füllen, aber letztlich ist das Weingut nicht wirklich bekannt geworden.
Wovon haben die dann gelebt?
Ja, also viel ist ja über Fassware gelaufen früher. Ne? Also die meisten Weingüter, die jetzt, also gerade in Rheinhessen so Rang und Namen haben, die haben halt irgendwie jahrzehntelang ihren Wein als Fassware verkauft. Mhm. Rheinhessen hat ja auch ein Wahnsinns-Image-Problem. Also es ist ja das größte Weinanbaugebiet in Deutschland mit 26.000 Hektar etwa und 6.000 Winzern. Aber im Prinzip kannte man ja quasi nur die Liebfrauenmilch aus Rheinhessen.
Ja.
Und die kamen nicht mal nur aus Rheinhessen, sondern teilweise auch von der Nahe und so weiter und so fort. Und ist halt das Thema sozusagen des Problems des deutschen Weinbaus, der ja irgendwie quasi angefangen hat mit dem Ersten Weltkrieg.
Und sich dann erstmal jahrzehntelang selbst ans Kreuz genagelt hat.
Ja, also bis zum Ersten Weltkrieg war halt deutscher Wein extrem begehrt weltweit. Und dann kam eben der Erste Weltkrieg, dann kam die Depression, dann kam der Zweite Weltkrieg und danach ist dann halt auch nichts mehr gelaufen. Ne? Dann kam die Chemie, dann kamen sozusagen Umbrüche im deutschen Weingesetz, in den deutschen Weinlagen, die irgendwie ja reformiert wurden von vielen Einzellagen zu mehreren Großlagen, wo sozusagen die Qualität verwässert wurde. Und dann kam, also das war ja nicht nur in Deutschland der Fall, im Prinzip so das Phänomen des Massenweinbaus, wo dann auch der Müller-Thurgau in Deutschland eben so beliebt wurde. Ja. Und eben auch so die aufgezuckerten Weine, ne? Also sowas wie Erbenspätlese oder so, was man heute noch hat. Und
ist das denn eigentlich mittlerweile vorbei, dieses Problem? Oder leidet der deutsche Weinbau da immer noch drunter?
Der leidet da immer noch drunter. Ich glaube, das hat sehr viele Facetten. Das, was wir aus Deutschland trinken, das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was hier produziert wird. Ne?
Ja.
Also wenn man jetzt Weintrinker fragt, die bewusst Wein trinken, dann ist für die sozusagen Rheinhessen wieder auferstanden, weil es halt so Leute wie Klaus-Peter Keller gibt und Philipp Wittmann und Battenfeld Spanier und Wagner Stempel und bis eben auch zu Knewitz und so weiter, die ihre Weine auch sehr gut im Ausland verkaufen können und auch gut im Inland, aber das ist halt, ich keine Ahnung, wie viel das ist, 5% von Rheinhessen. Ne? Mhm. Und der Rest, also ein großer Teil des Restes verkauft halt immer noch Fassware für wenig Geld und das geht dann im Zweifelsfall in irgendwelche namenlosen Cuvées, ne? Also das Problem hat sich längst nicht erledigt.
Also der Aldi-Reben-Shoppen ist es dann?
Ja, zum Beispiel, genau. Also diese Weine ändern letztlich nicht viel daran, dass der Durchschnittspreis eben, den wir ja schon so oft irgendwie erwähnt haben, immer noch bei 2,85 Euro oder so liegt für eine Flasche Wein, ne? Hier in Deutschland. Und ja, sowas erreichst du auch in Deutschland nur mit indem du den größten Teil halt sozusagen mit dem Vollernter aus den Flachlagen holst, wo du eben nicht viel Handarbeit hast. Ne?
Mhm.
Ja, also das hat sich nicht wirklich geändert. Da müsste es sozusagen flächendeckend irgendwie Veränderungen geben, aber solange der Deutsche auch nicht bereit ist, mehr Geld dafür auszugeben, wird sich das auch nicht ändern, denn im Ausland haben die Weine es weiterhin sehr schwer.
Dabei habe ich die ganze Zeit schon das Gefühl, als wäre der Deutsche bereit, mehr Geld für Wein auszugeben. Also ich gefühlt sprießen die Weinläden wie früher die Handyläden. Naja, nicht ganz so schlimm. Aber also ich habe das Gefühl, dass es zunehmend Weinläden gibt, auch zunehmend Wein getrunken wird, halt auch also vernünftiger Wein und eben nicht der Rebenshoppen.
Ja. Andererseits das schlägt sich nicht wirklich nieder, also auf den Durchschnittspreis nicht und und ich glaube, die sozusagen die Prozentzahl der Weine, die beim Discounter und im Lebensmitteleinzelhandel verkauft werden, die hat sich nicht nach unten verändert. Eher weiter Tendenz nach oben, glaube ich. Also, nee.
Hast du eigentlich in letzter Zeit mal, also ich sehe das öfter mal bei Aldi und Lidl, die machen jetzt so ein bisschen so auf Premium-Weinangebot.
Ja.
Hast du da mal was probiert in letzter Zeit?
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Okay.
Also die, da kommen immer, also ich hab mal was zugeschickt bekommen, das war ziemlich grottenschlecht. Das war, von wem war das denn? Ich weiß es nicht genau, ob es bei Edeka gelandet ist oder bei Penny sogar, oder ich weiß es nicht. Das war ziemlich furchtbar, es war auch deutscher Riesling, der dann so hochpoliert wurde optisch irgendwie, aber da war halt irgendwie nur Schrott drin. Das war echt schlimm. Nee, die haben insgesamt ihr Weinangebot auch deutlich verändert und verstärkt und verbreitert und haben auch, wenn man mal so auf die Internetseiten von denen guckt, auf die Weinseiten, haben die enorm viel auch an Content da reingeballert und kaufen eben auch immer mal wieder so kleinere Positionen von wirklich guten Weinen auf, die sie dann da auch verkaufen, einfach um so ein bisschen mehr Traffic da auf die Plattform zu kriegen, aber ob das jetzt erfolgreich ist, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
Ah, das wäre dann auch mal eine interessante Webseite, die darauf hinweist, wenn es mal guten Wein bei den Discountern gibt.
Ja, wobei ich ehrlich gesagt grundsätzlich dann trotzdem lieber zu den vernünftigen Weinläden gehe.
Stimmt, weil für einen guten Discounterwein zahlst du auch 9 Euro und die kannst du dann auch bei einem guten Weinladen ausgeben. Ne?
Genau,
ja.
Finde ich auch. Ja.
So.
Ja, also wir sind in Appenheim, das ist sozusagen am nordwestlichen Teil von Rheinhessen, also etwas unterhalb von Bingen. Bingen kennt man ja irgendwie von der Rheinstrecke.
Gegenüber ist Kaub.
Und
da ist ja Benno's Truckstop, diese Frittenbude, die ich immer nur empfehlen kann, wenn man immer da in der Ecke ist. Genau.
Die wir auch in der Sendung mit den Bischels erwähnt haben, glaube ich.
Oh.
Wenn ich mich recht erinnere.
Ja, ich erinnere mich ja nie an irgendwas von der.
Genau, und während sozusagen die wichtigsten Weinlagen in Bingen vom Quarzit geprägt sind, ist das, was in Appenheim, also rund um Appenheim sich abgelagert hat, ist im Prinzip so ein altes Riff, ja, also das ist ein Kalkriff, ziemlich groß und knapp 20 Hektar, die Knewitz da haben, die befinden sich im Wesentlichen auf diesem Kalkriff. weshalb ich die Sendung sozusagen auch so genannt hatte und Tobias Knewitz sozusagen die Website auch so genannt hat, nämlich das Weingut am Meer. Der Titel, genau. Und da kann ich dann nochmal den Disclaimer reinhauen, dass ich diese Seite auch komplett durchgetextet habe, weshalb ich mit dem Weingut auch verbunden bin.
Darum haben wir die Weine auch für lau gekriegt. Was ärgerlich genau. ist, dass ich da gar nicht, im Grunde nichts von habe, weil ich kann die ja schlecht. Naja gut, ich könnte die irgendwie versuchen, aufrecht im Auto zu transportieren hinterher. Das sind so geile Luxusprobleme, oder? Ach, ich weiß überhaupt nicht, wie ich... Oh Mann, ey.
Ja, der Tobias, also die Weine vom Tobias, die waren mir vorher schon mal hier in Hamburg auf einer Hausmesse von einem Weinhändler aufgefallen und auch schon mal bei, ich glaube, Generation Riesling. Das ist ja so ein Verbund von jungen Winzern, die so auch durch Deutschland touren und Veranstaltungen machen, was ich eine sehr, sehr schöne Veranstaltung finde, weil ich da immer wieder auch tatsächlich junge Winzer treffe, die ich vorher noch nicht kannte. Und der Tobias ist mittlerweile 26 und der hat jetzt in den letzten Jahren einfach dieses Weingut komplett umgekrempelt. Also das letzte aktuelle i-Tüpfelchen war eben die Website, vorher die komplette Neugestaltung der Flaschen und so weiter. Und vor allen Dingen aber eben sozusagen die Weinbergsarbeit. Und ich habe die beiden Rieslinger ausgewählt und den Chardonnay, weil ich finde, dass er halt in beiden Bereichen extrem stark ist. Also das war letztes Jahr wie so ein Erweckungserlebnis mit dem Chardonnay, jetzt nicht mit dem, sondern mit der Reserve, also mit dem sozusagen mit dem Top-Wein, Top-Chardonnay von ihm. Wir hatten uns hier getroffen im Januar letzten Jahres und er sagt, ja, ich schicke dir dann auch ein paar Weine rüber und ich war gerade so gedanklich so ein bisschen bei so einer Chardonnay-Veranstaltung, die ich vorbereitet hatte. Und ich habe einfach nur mal so aus Witz gesagt, du machst ja auch Chardonnay, ne? Schick mir doch mal irgendwie eine Flasche mit. Und dann habe ich die Flasche aufgemacht und dachte, ich werde nicht mehr. Ne?
Ach, den haben wir nicht. Warum haben wir den denn nicht?
Nee, weil der im Moment einfach ausverkauft ist.
Ach so, Perlen vor die Säue, dachte ich.
Genau, nee, gar nicht. Aber ausverkauft und kommt, also der nächste Jahrgang kommt erst im März oder April, ich glaube im März zur Prowein so in etwa. Aber das war so nach dem Motto, so ein Chardonnay mit dieser Säurestruktur und mit diesem Gefühl für den richtigen Holzeinsatz habe ich in Deutschland nur, also höchstens bei Huber getrunken. Das ist so die Spitze eigentlich an Chardonnay in Deutschland. Und ansonsten eigentlich nur aus dem Burgund, ja. Und das hat mich schon ziemlich umgehauen. Und das ging dann auch so durchs Jahr. Ich hatte es bei mir im Blog irgendwie dann auch direkt mal reingetippt und dann plöppte das so an allen möglichen Enden auf. Da hatte ich dann auch nicht falsch gelegen mit meinem Eindruck. Und dann habe ich im Juni eine Veranstaltung, diese eben besagte Veranstaltung über Wein aus kühlen Lagen gemacht, aus allen möglichen Ländern. Und da waren auch wirklich gute Weine dabei, und aber zu den Top 3 gehörte eben dieser deutsche Chardonnay von Tobias Knewitz.
Geil.
Also ganz ohne Frage. Von den 13 Leuten, die da saßen, war das irgendwie einhellig die Meinung. Und dann hat er zum Schluss des Jahres bei der Vinum, also beim Weinmagazin Vinum, die auch jedes Jahr einen Weinführer rausbringen, hat er dann den Preis für den besten weißen Burgunder in Deutschland gemacht. Ja.
Das heißt, sobald es den wieder gibt, ist er so teuer, dass ich ihn mir nicht kaufen kann.
Nein, das glaube ich nicht, weil die Weine sind jetzt nicht übermäßig teuer. Ne? Das fängt jetzt bei dem Gutsriesling, den wir im Glas haben, irgendwie bei so um die 8 Euro an, 7,90 Euro oder so. Und die Ortsweine quasi, die wir jetzt daneben stehen haben, die liegen bei 12,50 Euro. Und die Topweine, glaube ich, dann so bei 20, 22, 23 Euro.
Okay, aber wenn es dann so, so beeindruckend ist, dann ist es das halt auch ja, wieder genau. wert, ne?
Ja, genau. Das denke ich auch. Ja. Und das Entscheidende ist eben sozusagen bei den Weinen, die er macht, ist, dass die alle irgendwie vom Kalk kommen. Und ich finde, das merkt man eben in den Weinen, das merkt man auch schon eben in diesem Gutsriesling, finde ich.
Ja.
Lassen wir uns mal reinschnuppern.
Ich habe noch ein bisschen Schnupfen, bei mir kommt nicht so viel an, obwohl ich mein schönes Tastingglas habe, leider. Der ist halt sehr steinig, ne? Ich guck mal in den Chat. Was sagt denn der Chat? Deutliche Rieslingnase, Grapefruit, Blutorange, Campari.
Campari ist ja witzig.
Campari. Ja. Hm. Streichholz.
Streichholz? Kann ich jetzt noch nicht erkennen. Also ich, für mich ist das so
sehr schön.
So Steinobst an der Grenze von grün zu gelb werdend, ne?
Ja, gut.
Noch sehr jung.
Da gehe ich mit.
Und dann aber in der Nase und ein bisschen Birne, finde ich, aber auch so eher grün als gelb. Und dann geht das aber in so eine cremige Richtung schon an der Nase. Also es wirkt so in gewissem Maße weich, wenn man das so sagen kann.
Ist er auch im Mund, obwohl er sehr kantig ist. Das finde ich eigentlich ganz nett gemacht so. Also, ja. der hat durchaus diese Cremigkeit, im ersten Moment die Cremigkeit und danach schlägt so eine Bitternote wieder durch. Wo ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob ich die... Ich finde die im Nachhall, finde ich die ein bisschen zu heftig.
Ja, ich habe gar keine Bitternote, ehrlich gesagt.
Vielleicht ist es auch wieder was anderes und ich nenne es nur bitter. Kann ja auch sein, ist ja immer okay. So.
Also ich finde ihn sehr straight am Gaumen. Also der hat eine richtig schöne, knackige Säure. Ist ziemlich, ziemlich trocken.
Ja.
Für einen Gutsriesling, finde ich. Also der hat ein bisschen Zucker, aber nicht viel, würde ich sagen. Also und dann vor allen Dingen eben diese ordentliche Säure. Und dann hat er einfach auch so ein bisschen Gerbstoff, ne? Find ich. Also der hat einfach ein bisschen so phenolig, so ein bisschen was zum Beißen, so Extrakt. So, das finde ich eigentlich sehr schön. Und Frucht ist letztlich dann auch so wie in der Nase, finde ich. Also so zwischen grün und gelb.
Ja.
Ne, Tendenz mehr grün als gelb. Und er hatte weniger von diesem cremigen am Gaumen, finde ich, als in der Nase.
Meine Nase ist diesmal nicht gut genug. Mist. Wie machst du das eigentlich, wenn du Schnupfen hast?
Also ich habe Nasenspray genommen.
Das reicht dir jetzt?
Tatsächlich. Okay. Und ansonsten habe ich dann auch Tage, wo ich überhaupt gar nicht vernünftig riechen kann. Ja, also es geht jetzt gerade. Ja, doch, jetzt merke ich schon, da ist schon so eine leichte Bitternote drin. So eine fast so eine Limettenbitternote.
Ja, und zwar hast du die schon hinten an der hinteren Zungenseite, ja, finde ich, kommt die ganz deutlich raus.
Ja.
Aber ein schöner Wein.
Ja, so für, also die sorgt schon dann auch für zusätzliche Saftigkeit, finde ich. Ne? Das ist schon sehr saftig. Aber sehr straight. Das ist schon sehr, sehr, sehr geradlinig. Ja.
Oh, der Chat fragt gerade, kann es sein, dass die Reserve schon ausverkauft ist, wenn sie noch gar nicht gefüllt ist? Steht der 2016er, ist aber obwohl noch nicht im Handel schon ab Weingut ausverkauft.
Aha, kann sein.
Krass. Ach schade, den hätte ich gerne mal probiert.
Ja, da kommen wir schon ran. Also das kriegen wir schon hin. Aber das kann natürlich sein, also dass der jetzt so erfolgreich, also der 2015er war unterm Strich wirklich so erfolgreich. Und ich würde halt auch sagen, von der Machart wirklich singulär. Ich habe sowas aus Deutschland sonst noch nicht getrunken.
Mhm.
Und das finde ich halt wirklich beeindruckend, weil...
Ich sollte deinen Blog aufmerksamer lesen, ne?
Ja, zumindest die Weine am Sonntag dann. Ich, ja. Wenn dann nur noch Weine am Sonntag und auch das jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr, glaube ich. Ja, schon, da waren letztes Jahr gute Entdeckungen dabei. Und das war eine davon.
Andererseits bin ich ja mittlerweile da angekommen. Also ich hab mir ja vorgenommen, keinen Wein mehr zu kaufen, weil ich zu Hause noch so viele Flaschen habe und die erstmal wegtrinken will.
Ja.
Ich lass sie jetzt immer zu Kadda liefern. Mit der Begründung, dann hast du auch mal ordentlichen Wein.
Ja, ist super.
Was total gut ist, weil jetzt hat die das Platzproblem, aber dafür haben wir jetzt in beiden Wohnungen geilen Wein.
Das ist gut. Und die Reserve 2015, die trinken wir dann einfach mal, wenn du wieder hier bist.
Ach, der feine Herr, ja.
Ja.
Womit machen wir denn jetzt weiter?
Wir machen dann weiter mit dem Niederhilbersheimer Riesling Eisenerz.
Niederhilbersheimer Riesling Eisenerz.
Ja. Also, wenn man auf die Website guckt, da ist es ganz schön fotografiert. Da hat man...
Kann ich gerade nicht, dann bricht die Verbindung zusammen.
Genau. Ich erkläre das einfach mal. Unter dem Begriff Lage, Lage, Lage.
Entschuldigung, ich freue mich nur. Ich gerade Lager, 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 schaut in Lager, Lager.
Muss ich jetzt mal Underworld. Gucken, wie es denn hier weitergeht. Wie geht's denn eigentlich weiter? Ah ja, genau.
Was?
Also. Kommt so eine Lagenmappe. Da sieht man sozusagen so ein bisschen nordöstlich bis südöstlich von Appenheim sieht man den Westerberg. Und der teilt sich in den Goldberg, den 100 Gulden, Honigberg und Steinacker. Und der Riesling, der Gutsriesling, den wir jetzt gerade getrunken haben, der kommt praktisch aus allen Lagen, die er hat. Das ist ja nun mal der Gutswein, der eben aus allen Weinlagen des Gutes kommt. Und darüber kommt dann der Ortswein. Das haben wir jetzt im Glas.
Ja.
Das ist aber schon insofern spezifisch, weil... Also diese vier Lagen liegen quasi direkt nebeneinander, gehören aber zu drei verschiedenen Orten. Also 100 Gulden und Honigberg gehört zu Appenheim, Goldberg, der etwas oberhalb blieb, gehört zu Gau-Algesheim und der Steinacker, den wir jetzt probieren sozusagen, der liegt in Niederhilbersheim.
Es ist aber alles dieselbe Lage, das heißt es ist derselbe Boden für alle Orte. So.
Nee, genau nicht.
Das nicht, okay. Nee.
Also es ist tatsächlich, es zieht sich an diesem Westerberg entlang, die gehen ineinander über, aber das Interessante eben daran ist, dass das letztlich schon unterschiedliche Lagen, deutlich unterschiedliche Lagen sind. Also der Goldberg, vielleicht heißt er auch deswegen Goldberg, da werden die Trauben sehr golden, weil das die wärmste dieser Lagen ist. Also alle sind letztlich vom Kalk geprägt, aber unterschiedlich. Der Goldberg ist dazu ein bisschen wärmer. Der 100 Gulden, vor allen Dingen sozusagen das Zentrum vom 100 Gulden, ist die kalkreichste Lage, ich glaube die kalkreichste Lage in Rheinhessen. Also Kalkmergel, Kalklehm und wirklich massives Kalk im Unterboden. Mhm. Und im Niederhilbersheimer Steinacker, das ist auch echt krass, also das kennt ja kein Mensch eigentlich.
Nee.
Also 100 Gulden war mal eine sehr bekannte Lage, deswegen heißt sie auch 100 Gulden, weil sie auch für viel, also 100 Goldgulden mal verkauft worden ist.
Aha.
Und immer wieder auch verkauft worden ist und schon sehr lange auch im unter Reben steht. Und der Steinacker, der liegt halt zwei Lagen daneben und ist ein bisschen flacher.
Und heißt halt Scheiße.
Und heißt halt Scheiße, genau.
So Streuobstwiese, ne?
Halt wie so ein Acker. Ja. Und das Interessante hier ist, dass der Kalk mit Eisen gemischt ist.
Ja.
Und der das Ganze deutlich kühler ist. Und ich habe jetzt... Moment, ich muss jetzt mal eben den Gutswein loswerden und mir den...
Gutswein loswerden. Braucht noch jemand Gutswein hier?
Den Ortswein einschütten. Da könnte man das dann schon merken.
Der riecht wesentlich dezenter, aber auch wesentlich ja, steiniger. Mhm. Einer im Chat, Bucky, schreibt, ich riech wieder nix. Hm.
Er riecht nix?
Mhm. Ja, hast du ja oft... Nee, ich rieche ein bisschen was, aber Bucky riecht nichts, schreibt er. Was natürlich... Also der ist auch sehr dezent, muss man sagen.
Ja, ist dezent.
Also ich glaube, auch wenn ich jetzt nicht mein Tastingglas hätte, das ja diese ganz tolle Geometrie hat, würde ich wahrscheinlich auch kaum was riechen. Hat auch ein bisschen... was ist denn da? Ein bisschen Freitagtasche, also, ne?
Ja.
Also ein bisschen Schlauchboot, so?
Ja, so ein bisschen.
Ist das unreif? Nee.
Das ist ein bisschen wie...
Birne ist das nicht, ne?
Das ist ein bisschen Birne.
Grüne Birne?
Ein bisschen,
so
eine... Ja. Grüne Birne, und da ist aber auch so ein bisschen was wie eine Walnuss oder so drin.
Walnuss?
Also eine nussige Note. Nee, ist keine Walnuss, aber es ist so eine nussige Note.
Habe ich nicht.
Nee?
Nee, habe ich nicht. Nee. Nüsschen gibt's nicht. Na, guck mal, so Chat, was sagt ja, der Chat?
Ich komme noch nicht so ganz drauf.
Gummiboot, Wachs, ein bisschen Honig.
Wachs,
Wachs.
Gut.
Wachs.
Okay.
Wachs. Habe ich auch noch nie mit Wein in Verbindung gebracht, Wachs.
Oh doch. Wir müssen mal wieder Chenin Blanc trinken. Da hast du ganz oft so ein bisschen Wollwachs drin.
Was haben wir denn hier noch? Pampelmuse, mehrfach ja. Pampelmuse. Mhm. Eine unreife Sternfrucht, Fragezeichen.
Sternfrucht.
Sternfrucht ist gut, ja, das ist die Birne. Die Birne ist die Sternfrucht, ja. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt. Wow.
Ja, geil.
Boah.
Jo. Das ist auch wirklich auf die 12.
Meine Fresse.
Ja.
Also.
Das ist.
Ist das. Was ist denn das? Ist das Säure, was da so den Druck macht?
Ja, das ist aber, Säure. Ich würde sagen, das ist auch der Extrakt, der mit dabei ist. Also so ein bisschen die Kombination. Und das ist halt auch einfach der Boden. Ja?
Großartig.
Das ist halt das Geile an diesem Boden.
Also, der ist,
das ist halt das, was man, also wenn man irgendwo von Mineralität sprechen kann, wenn man die sozusagen ausdrücken will, dann finde ich, kann man das wunderbar machen mit kalkreichen Böden. Und dann teilweise eben noch, wenn dieses Eisen irgendwie mit da drin ist, das gibt so eine brutale Lebendigkeit in diesem Wein.
Flüssiger Schiefer irgendwie, ja. So. Also das ist so. Boah. Und so,
der ist Kalk irgendwie. Das ist schon. Das ist Schiefer, habe ich immer irgendwie das Gefühl, dass es. Also Schiefer ist einfach für mich immer so ein bisschen fruchtiger, so ein bisschen kräutriger.
Ja.
Das kann auch so dunkel sein, aber das hier, also ich meine, hier liegt sozusagen oben so eine Frucht drüber und darunter ist das aber dunkel. Ne?
Ja.
Das ist so ein dunkles Gestein.
Wie heißen denn diese fünfeckigen Steine, die immer irgendwo da rumstehen? Ist das Bims? Nee, nicht Bims. Basalt. Nee, ist das Basalt?
Basalt.
Basalt
ist, glaube ich, fünfeckig, ja.
Aber der ist auch, der ist auch so,
in die Richtung,
der ist auch so, also der ist auf die 12, ist wirklich unten, also der gibt dir richtig eins aufs Maul.
Ja.
Aber dabei so.
Aber mit Samthandschuh.
So, ja, vor allen Dingen so, wie nennt man das denn? Also auf so, da ist alles gut integriert. Da ist nicht von nichts zu viel. Weißt du? Also es ist nicht irgendwie, da ist ein bisschen zu bitter oder ein bisschen zu viel Zucker, ein bisschen zu viel Säure. Das stimmt insgesamt und schlägt halt trotzdem voll rein. Das ist ja echt geil mal.
Ja.
Also super.
Das ist sehr schön. Das ist klasse.
Kostenpunkt?
Ich glaube 12,50.
Okay, also absolut wert. Boah.
Ja. Kein Thema. Also das kriegst du dann sozusagen noch mal konzentrierter, wenn du das als Lage kaufst.
Ja.
Dann heißt der Wein eben tatsächlich Steinacker.
Aha.
Dann hast du es halt noch mal eine gute Schippe drauf. Ne? Das ist schon sehr cool. Und und das ist vielleicht auch der Erfolg, dieser Chardonnay Reserve, der eben so viel Anklang gefunden hat, der kommt genau aus diesem Weinberg auch. Und dann eben nochmal sozusagen aus der obersten Lage an der Waldkante, wo das Ganze nochmal am kühlsten ist.
Und, boah, knallt der. Entschuldigung, ich bin gerade sehr geflasht von dem Zeug. Das ist wirklich, der knallt.
Ja.
Knallbrause ist das. Das ist Knallbrause. Knefels Knallbrause. Echt super. Echt super.
Ja, es ist einfach eine sehr, sehr geile Säure.
Ja, den nehme ich mit, trinke ich morgen Abend noch was von. Super.
Auch hier hast du irgendwie wieder die Limette hinten raus, finde ich. Ne?
Ja,
also das
ja.
Ist, so diese Mischung aus Reife und also genauso an der Grenze zur Reife und dann noch diese grünen Noten von Limetten und eben grünem Apfel und so weiter. Das ist schon super und es ist
interessant, ist auch
schön trocken.
Interessant ist auch, dass er, finde ich, wenn man mal ein paar Schluck getrunken hat, in der Nase auch viel intensiver ist, wenn du dran riechst.
Stimmt. Ja.
Also da ist dann auf einmal nämlich dieses...
Die ganze Mundhöhle durch.
Ja, genau. Genau.
Und auch in der Nase.
Da hast du dann nämlich dieses grüne Obst. Ja. Und das ist tatsächlich Sternfrucht.
Ja, witzig. Sehr gut.
Echt sehr gut getroffen. Vor allen Dingen war es Bucky, der gesagt hat, ich rieche nichts. Super.
Ja. Oh. Das Schöne ist, dass sich sozusagen die Qualität durch die gesamte Bandbreite dieser Weine zieht. Mhm. Und ich irgendwie persönlich immer wieder verblüfft bin. Das hatten wir ja auch schon bei Leuten wie Benedikt Baltes oder Julia Bertram.
Ja.
Ich meine, der macht jetzt, der hat glaube ich 2009 angefangen, sozusagen das Weingut seiner Eltern zu übernehmen. 2009 war er 9 Jahre jünger, also quasi mit 16, ne? Irgendwie mehr oder weniger.
Das 17, ist ne? jung. Ne? Ich dachte schon, Andi Weigand wäre jung gewesen.
26. Ne? Und die Jungs haben es so drauf. Also ich meine, da steckt ja auch einfach, also da steckt so viel Gefühl drin und auch Wissen und entsprechend Können. Das ist schon, finde ich, schon sehr beeindruckend.
Ne? Absolut,
also stehen ja am Anfang eigentlich ihrer Karriere.
Ja, das ist so ein bisschen wie
40, 50 Jahre Wein machen.
Ja, aber was willst du...
Wo die irgendwann hinkommen.
Ja, das meine ich, wollte ich ja gerade sagen. Was willst du denn da noch machen? Das ist so ein bisschen wie The White Stripes, weißt du? Da machst du einmal so einen Riff, so einen Gitarrenriff. Na, 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 na. Was willst du denn danach noch machen? Mhm. Da kannst du die Band auflösen.
Das ist ja das Schöne an diesem Beruf, auch das Herausfordernde, teilweise extrem Herausfordernde, dass letztlich jeder Jahrgang wieder ein anderer ist.
Stimmt.
Und mit anderen Dingen konfrontiert wirst. Und es aber auch, man sich ja auch irgendwie, also die Moden ändern sich ja auch immer mal wieder. Und hat jetzt irgendwie so ein bisschen auch mit Maischegärung experimentiert und dann hat er, glaube ich, an der Nahe irgendwie was gepachtet und bringt dort jetzt ein Kabi raus, also ein bisschen Rest ist ein Kabi und so, also ich glaube, also langweilig wird denen nicht.
Ja, im Zweifelsfall kommt auch irgendwie in 20 Jahren wieder die Glykolphase zurück, ne?
Ja.
So, aber Chardonnay.
Das ist schon sehr schön, also muss ich sagen.
Also ja, der ist mal wieder, also das passiert ja doch in diesen Sendungen relativ häufig, dass mich irgendwas flasht. Aber ich glaube so hatte ich jetzt schon länger nicht.
Das hast du, glaube ich, letztes Mal auch gesagt.
Echt?
Bei Eimann, ja.
Oh, Eimann, oh, die waren auch geil. Da hat Kader auch sehr viel von. So, Schluck Chardonnay. Ja. Ich werde nie vergessen, wie der dicke Micha, was der dicke hieß, der Micha? Nee, ich weiß gar nicht, ob der Micha hieß. War so ein in Frankfurt auf dem Öder Weg, so ein Typ, der hat halt so einen Laden, der verkauft ein bisschen Wein, ein bisschen Schnaps, ein bisschen Kochutensilien und hat auch so eine Küche und einmal die Woche, glaube ich, kocht er auch und dann gibt's da zu essen, was er für richtig hält. Und da bin ich auch mal, als ich dann frisch nach Frankfurt gezogen bin, ich da vorbei und habe auch irgendwie mir eine Flasche Wein kaufen wollen und wir haben auch so geredet, wie man halt so redet und irgendwann zieht er so einen Wein aus dem Regal, stellt ihn hin und sagt, hier, so muss es Chardonnay schmecken. Hat er recht gehabt, also super. Habe ich auch noch irgendwo im Blog die Geschichte.
Okay.
Oh, Feuersteinchen. Ich bin schon beim Chardonnay, Entschuldigung.
Ja.
Was daran liegt, dass mein Spuckglas nicht so groß ist und ich schon ein bisschen angeschickert bin. Aber vielleicht gibt's hier ja gleich noch Fitness-Snacks im Hotel. Muss ich mal gucken.
So Riegel.
Es ist jetzt nichts gegen Proteinriegel. Also finde ich ja prinzipiell super. Aber, also die machen halt lange satt, das ist halt das Praktische daran. Ja, aber wenn ich irgendwie so eine halbe Flasche Wein im Kopf habe, ne, dann kann das auch meine Pizza sein. Ne? So ist das nicht.
Nee, schon klar.
Meine Fresse. Mhm. Also, ne, Flint, ohne Ende.
Ja, genau.
Riecht wie auf dem Schießstand.
Genau, das ist so. Flint und Röstnoten. Ne?
Röstnoten habe ich noch gar nicht. Also ich habe nur Flint gerade.
Okay, also dieser reduktive Ausbau. Also das ist ja auch so eine gewollte Note einfach. Die ist auch innen. Ne? Das ist auch sexy einfach.
Was heißt reduktiver Ausbau?
Ja, reduktiver Ausbau heißt ja, dass man den Wein sozusagen so spundvoll füllt, in die Fässer, dass da im Prinzip keine Luft mehr dran kommt. Ne? Und ja, dann bilden sich eben so, ich glaube, es sind Esterverbindungen vor allen Dingen, die eben diese diesen Zündplättchen Schießplatzeindruck erzeugen.
Ja,
der, das kann man auch noch so ein bisschen im Weinberg managen, aber im Wesentlichen kommt das durch durch die Art, wie man den Wein eben ausbaut.
Der Chat freut sich gerade über Popcorn.
Mhm, Popcorn, ja, finde ich auch.
Ich habe immer noch zu viel, das liegt jetzt wahrscheinlich Popcorn, an meinem Glas.
Das so leicht eben angebrannt ist auch. Ne? Aber nicht so, dass es stört, sondern eben so, dass es diese Röstnoten auch mit reinbringt. Dann ist da so ein bisschen geröstete Haselnuss, würde ich sagen, ist da mit drin.
Ich habe immer noch nur Flint. Vermutlich liegt es an meinem Glas.
Ja, das kann gut sein. Ja.
Mehr
Schwung. Ja, und das ist schon sozusagen wie diese Reserve so ein bisschen light und wie ein moderner Chardonnay aktuell, finde ich, auch im Innen ist, also wie es schmecken darf sozusagen. Ja? Also da ist sozusagen irgendwie von der Nase her schon alles richtig gemacht. Also Holz, ja, präsent, aber eben nicht zu viel.
Mhm. So langsam geht der Flint auch weg bei mir, ja.
Ist auch keine Erstbelegung, also es sind alles gebrauchte Fässer, mhm, und auch teilweise große Fässer, also es ist jetzt nicht zu üppig, das Ganze. Mhm. Und das hast du dann auch im Gaumen,
zieht okay,
ich schön mal weiter. Diese Röstholz-Aromatik.
Mhm.
Dann kommt da so schön die Frucht mit rein, aber auch, obwohl das jetzt aus diesem Goldberg, also dem etwas wärmeren Berg kommt, ist das alles relativ kühl.
Mm. Mm. Ach, und schön kantig. Ich habe ja so oft, also mein Problem mit Chardonnay ist ja, dass der oft nicht kantig genug ist. Mhm. Aber der, hui.
Ja. Mm. Der hat halt auch ähnlich wie die, also dem mangelt es halt vor allen Dingen nicht an Säure. Und das finde ich eigentlich entscheidend bei einem vernünftigen Chardonnay, weil Chardonnay halt sehr schnell was du sagst, was zu wenig kantig ist, das wird dann zu cremig und zu
Wenn es cremig wäre, wäre es ja okay. Es ist seidig und das Seidige ist eigentlich das so buttrig, also nicht buttrig vom Geschmack her, sondern buttrig von der Textur her.
Von der Textur her.
Vom Textur her.
Und ich weiß jetzt nicht, ob der Tobias da einen biologischen Säureabbau macht. Also es schmeckt eigentlich für mich nicht so, zumindest nicht durchgängig. Also Apfel in Milchsäure umgewandelt, dadurch wird es ja dann insgesamt schon mal cremiger. Oder es war einfach, man merkt es einfach nicht so stark, weil es sowieso genügend Säure war. Jedenfalls hier ist, das Ganze wird irgendwie getragen oder bleibt frisch, finde ich, von dieser Säure. Und
sehr gelungen.
Ne? Dann gibt es so eine schöne Balance zwischen so einer reifen Apfelfrucht und ein bisschen Steinobst und dann so durch das Holz ein bisschen was Exotisches auch mit drin. Ne? Bisschen Ananas und so.
Der hat, ich finde so auch wieder an der Zungenseite, also Seite hinten an der Zunge, hat der sogar ein bisschen was von diesem Gutsriesling. So dieser Druck, so ein Druck hinten drin.
Druck und Bitter. Also das sind auch wieder diese Bitterstoffe da mit drin. Ja. Die dann irgendwie gerne auch mal dafür sorgen, dass man sich nachschenkt.
Das Gute ist, ich habe morgen erst ich muss 11 aus dem Hotel raus, Mist. Ich wollte gerade sagen, ich kann ausschlafen, aber.
Ja.
So langsam verschwindet der Flint auch, wenn er mal ein bisschen offen steht. Ja.
Mhm. Ja, schön. Es ist einfach so kräuterwürzig auch dabei.
Genau, das, ja. Das ist es, was mich gerade umtreibt. So, der Chat sagt, Holz, Kaffee, Würze. Würze ist wahrscheinlich das Kräutrige. Ja. Parmesan in der Nase.
Ja, witzig, das habe ich jetzt nicht, aber.
Oh, hast du Alles in Butter, die Parmesan-Sendung gehört?
Nee.
Hörst du alles in Butter? Bist du brav? Ah, Mann.
Nee. Ja,
das
ich weiß.
Ist der einzige Podcast, nee, stimmt nicht. Es gibt zwei Podcasts, auf deren Erscheinen ich mich regelmäßig freue und es kaum erwarten kann. Und einer davon ist halt Alles in Butter.
Hauptsächlich, weil Helmut Goethe so gaga ist.
Also Genussexperte Goethe. Und der war jetzt irgendwie da unten in der Emilia Romagna. Und das ist auch Emilia Romagna, ne? Parmesan kommt, ja. Ja. Und hat irgendwie, ja, und hat halt Parmesan-Abhandlungen gehalten und so. Und ja. er war im So-Sein und hat erzählt. Ja. Und ich hatte den dringenden Verdacht, dass der gar nicht im So-Sein gegessen hat, sondern sich da nur hat was erzählen lassen, ehrlich gesagt.
Echt?
Weil ich, wenn du im So-Sein essen gehst, ja, also ja. Das Essen, das ist halt spektakulär. Hat ja irgendwie, ich weiß gar nicht, 14, 15 Gänge. Er hat dann auch irgendwie, also der Prolog besteht aus 5 kleinen Gängen. Also es sind 5 Häppchen, aber es ist halt so intensiv, dass es ein Gang, also geschmacklich ein Gang ist. Das hat er auch alles brav erzählt und so. Aber was ich abgesehen vom Essen und der Philosophie im So-Sein wirklich beeindruckend fand, war die nicht alkoholische Getränkebegleitung zu jedem Gang. Mhm. Und die hat er mit keinem Wort erwähnt.
Weil er sie nicht genommen hat?
Das kann doch nicht sein. Also wie kann man die denn nicht nehmen, wenn man sowas angeboten bekommt?
Ach so.
Das kann ich mir
essen. Also ich fand es vom Lesen her auch schon spannend, so mit Kefir und,
genau.
Und
Fichtenspitzen, und, Fichtenspitzenlimonade, ja.
Genau.
Das fand ich ein bisschen komisch. Also da würde ich gerne mal fragen, Herr Goethe, waren Sie da wirklich? Weil ich weiß ja, wie das geht, Sachen zu besprechen, die man nie wirklich. Also ich habe auch schon Bücher besprochen, die ich noch nie gelesen habe.
Ja, ich habe solche Sachen auch schon gemacht.
Das ist schon echt Lügenpresse, da. Es stimmt nicht. Ich habe einmal in meinem Leben ein Buch besprochen, das ich nicht gelesen habe. Und wer aufmerksam zugehört hat, konnte das auch hören, weil ich die ganze Zeit nicht übers Buch gesprochen habe.
Also im Moment wird nur die
Was?
Eine gemischte Getränkebegleitung. Boskop,
oh.
Muskatlauf von Jürgen Leiner, Göse von Lindemanns. Weißburgunder von Leiner, Brottrunk, also irgendwo zu irgendwas kann eine Brottrunk.
Sonnenschaumwein
von Kirchenmeier, Eisapfel von Geiger. Okay.
Ja, vielleicht ist es auch nicht mehr so spektakulär.
Also kann natürlich sein. Ne?
Früher war es aufgesplittet. Du hast halt eine komplette. Aber vielleicht ist es auch nicht so gut angekommen.
Wer weiß.
Ich würde das so gerne mal wieder.
Ich fand das toll. Also ich würde da überhaupt gerne mal hin. Ja.
Naja. Aber kannst ja nicht. Das ist so teuer alles.
Ja, das ist das Problem. Ja.
Freund von mir auch, verdient halt ganz gut. Und der auch immer sagt, ich bin dann und dann sind wir in Berlin, lass uns doch mal eben Dingens essen gehen. Ich hab wieder vergessen, wie es heißt. Irgendwie irgendein kurzer Name. Karg, Bernd, irgendwie sowas, also so ein Einsilbenname.
Wo, in Berlin?
In Berlin, ja. Nein, es heißt nicht Bernd oder Karg, ich hab's wieder vergessen. Und hab dann auch gedacht, ja, dann auf der Webseite geguckt und dachte auch so, ja, Alter, ey, was. Da gehen wir dann zu zweit, also zwei Pärchen, und zahlst dann halt pro Pärchen 500 Euro für Essen. Eigentlich ist mir das kann man irgendwie mal machen, aber irgendwie so, weißt du, so, ich bin in Berlin, lass uns mal da hingehen, das schaffe ich einfach nicht, so viel Kohle dann auszugeben, auch wenn man sich halt, ne, das teuerste Essen meines Lebens war das im So-Sein, und daran erinnere ich mich heute noch und schwärme heute noch davon. Und das ist auch schon wieder, glaube ich, 2 Jahre her oder so. So gesehen ist es das sicherlich wert, aber jetzt sind halt auch mal 500 Euro, ne? Also.
Ja, musst du mir nicht sagen.
Ernst, sagt Winzerling im Chat. Vielen Dank, ja, Ernst. Ich sag ja Bernd.
Ja. Ja, jetzt war ich auch nicht auf Ernst gekommen, aber.
Aber das ist halt auch so richtig viel Geld. Und bei mir sind auch, also, das war so, die fetten Jahre gehen bei mir so gerade ein bisschen zu Ende. Also, mir geht's immer noch gut, aber halt die letzten 3 Jahre waren halt, da habe ich halt drauf geschissen, für 500 Euro essen zu gehen. Naja, nicht ganz so schlimm. Aber da hat es mir halt weniger ausgemacht. Aber jetzt überlege ich mir auch so, 500 Euro, dafür können wir halt auch irgendwie, weiß ich nicht, also wir fahren dieses Jahr nach Prag über ein verlängertes Wochenende. Ich glaube 4 Tage, also 4 Nächte im Hotel sind wir da. Und ich glaube, es kostet inklusive Bahnfahrt und Hotel 500 Euro oder noch nicht mal. Und dafür dann essen gehen, ist schwierig.
Ja, es ist schwierig.
Und ich bin halt auch, also es wäre halt cool, wenn ich irgendwie so ein Foodblogger wäre oder so, der dann eingeladen würde, aber passiert halt nicht. Hier, hör mal, Ernst, falls du das hörst, meld dich mal, ich kenne da 2 Leute, die gerne mal bei dir essen würden.
Nee, das brauchen die auch nicht. Die müssen keine Foodblogger einladen. Die haben
schon niemand muss Foodblogger einladen. Also merken ja auch die Agenturen gerade, dass die Foodblogger und noch mehr die Reiseblogger eigentlich überhaupt keinen Impact haben.
Ist so, die ja.
Foodblogger noch eher.
Merken die das gerade?
Also ein Freund von mir erzählte das, der arbeitet in so einem Kontext. Der sagte, also die diese ganzen Reiseblogger, die bringen halt einen Scheiß. Und das würden halt die ganzen Agenturen langsam merken, dass das eigentlich überhaupt keinen Zweck hat, Reiseblogger irgendwohin einzuladen, für teuer Geld irgendwo hinzufliegen, für teuer Geld im Hotel unterzubringen, damit sie dann hinterher irgendwie was schreiben und da ja kommen halt keine Kunden. Ja. Chat fragt, was passiert mit dem Chardonnay in den nächsten Tagen? Geht der Flint? Was kommt? Interessant war, der Flint geht. Ja, der geht auf jeden Fall. Also das ist ja immer der Erste, der geht. Ja. Aber was kommt, ja.
Ja, lassen wir uns überraschen und finden uns bei dir auf der Website wieder.
Irgendwie sowas. Ja, das klappt ja auch. Ich bin ja auch mit dem Auto unterwegs. Ich fahre auch mit dem Auto wieder bis Berlin zurück. Das heißt, ich kann diesen Karton Wein einfach mitnehmen. Wieder. Hatte ich eigentlich nicht vor.
Also ich würde erwarten eigentlich, dass der von der Frucht her ein bisschen weiter aufmacht, der Wein dann, wenn das Flint weggeht, ja, dass die Frucht so ein bisschen präsenter wird, auch so, dass vielleicht so dieses das Steinobst so ein bisschen präsenter wird, das Holz auch so ein bisschen mehr noch in den Hintergrund geht und das Ganze einfach so noch balancierter wird, ja?
Ja.
Also noch runder einfach wird das Ganze. Ja? Das denke ich, passiert. Also es wird vielleicht noch so ein bisschen dichter werden, das insgesamt. Kompakter.
Ja. Aber ich probiere nochmal den Gutsriesling jetzt. Da merkst du dann schon, wenn du so in der Nase, der riecht auf einmal billig. Nach den anderen beiden jetzt. Also er riecht immer noch gut, aber er ist halt. Du merkst halt da schon wirklich einen Qualitätsunterschied. Sehr, sehr lustig.
Ja, es ist jetzt schwierig nach dieser Flint-Holz-Attacke natürlich. Aber ich finde halt, also ich finde gar nicht, dass, also ja.
Im Mund ist er immer noch sehr schön.
Der riecht halt jetzt fast ein bisschen brausig, ne?
Ja, genau.
Und das, obwohl er es eigentlich gar nicht ist und für sich genommen zumindest überhaupt nicht ist. Aber er ist natürlich. Also ich finde ihn als Einstiegswein, der ja so Lust auf mehr machen soll, finde ich ihn und auch jetzt total gelungen, weil er zwar unkomplizierter ist und auch ein bisschen mehr Restzucker hat, was irgendwie normal ist für einen Gutswein, aber trotzdem ist er schon so klar und präzise, eigentlich, dass er schon ankündigt, was sozusagen oben drüber kommt. Das finde ich schon sehr gut. Also insofern erfüllt er eigentlich alles, was ein guter Riesling machen sollte, nämlich schon mal so ein bisschen klar machen, worum es im Weingut geht.
Ja.
Aber eben dabei unkompliziert bleiben, ne? Und halt Trinkfluss bieten.
Der Chat sagt, vor allen Dingen für 8,50 wäre der ein Knaller. Ist das so? Also es ist jetzt nicht, ich finde ihn jetzt nicht so teuer, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, und dann nur 8,50. Da hatten wir schon andere Sachen im Glas, ne?
Ich finde es für 8,50 sehr gut.
Ja.
Aber es ist tatsächlich so, dass wir im Laufe so der letzten 2 Jahre in dem Preisbereich auch wirklich viele gute Weine hatten.
Ja, beziehungsweise solche Weine, also Weine auf dem Niveau für 6,90.
Ja, haben wir auch gehabt.
Ja. Also das wäre dann der Knaller, da wollte ich hin. Also ich würde den jederzeit für 8,50 kaufen, gar keine Frage.
So im Gesamtspektrum, was wir so in diesem Preisbereich hatten, würde ich jetzt auch sagen, das ragt da nicht heraus. Ne?
Ja.
Ich finde, dass der Eisenerz wer dann auch mal probieren mag, ist es auch beim Kalkstein so, dann für 12,50 irgendwie herausragt.
Das auf jeden Fall, ja, das ist
extrem viel Wein fürs Geld. Und ich kann da auch immer nur wieder sagen, also die Knebits orientieren sich ja im Prinzip an diesem burgundischen Modell der Qualitätspyramide, was auch der VDP aufgegriffen hat. Also Gutswein, Ortswein, Lagenwein. Mhm. Das ist hier ganz klar gegliedert. Und die mittlere Geschichte, also der Ortswein, tut sich, soweit ich das weiß, in den Weingütern immer am schwersten. Also die Leute geben, also entweder die Leute geben sozusagen wenig Geld aus.
8,50 oder 25, halt aber nie 12. Ja. Mhm.
Genau, oder sie kaufen, beim VDP wäre es dann sozusagen das große Gewächs und hier sind es halt die Lagenweine. Weil sie sagen, okay, das ist dann einfach die Spitze, das ist, das sagt sozusagen alles aus, das ist das, was man sich in den Keller legen kann. Mhm. Und ich kann immer nur sagen, ja, kann man alles machen, aber eigentlich am besten bedient bist du, was so Preis-Genuss-Verhältnis angeht, finde ich eigentlich genau in der Mitte.
Und der ist, ich habe ihn gerade wieder im Glas, der ist wirklich
super
geil. Ja.
Das ist ja auch das, was
für 12,50 €, damit ja, kannst du halt wirklich deinen Besuch, also wenn du Gäste hast, die kannst du damit dermaßen beeindrucken mit dem Zeug. Und das für 12,50 €. Neid und Missgunst für 12,50 €. Was willst du denn mehr?
Ja. Ja. Also ich finde auch, ne? Das ist ja das, was weswegen ich eben auch den Riesling vom Porphyr beim Rhein Wagner so schätze. Das ist ja genau das Gleiche. Das ist halt der Mittelbau, ne?
Ja.
Das ist aber auch bei Philipp Wittmann so oder keine Ahnung, bei Battenfeld Spanier, die Ortsweine, die haben meistens, bieten die extrem viel Wein und sozusagen, wenn man so will, auch Terroir, ja, für vergleichsweise kleines Geld, während dann die Lagenweine eben das Ganze natürlich noch mal feiner rausarbeiten, gar keine Frage, ne? Aber die Weine hier machst du halt auch einfach mal auf und trinkst sie, ne?
Das und einmal und die Lagenweine, man muss dafür auch schon viel getrunken haben, man muss ein gut geschulten Gaumen haben, um diese Feinheit wirklich dann auch würdigen zu können. Also und das immer unter der Maßgabe, dass du 25 € für eine Flasche bezahlt hast. Und also ich kann das gerade beim vom Porphyr und dem Herkretz, was ja dann der Lagenwein wäre. Mhm. Ne? Der Herkretz ist ein total geiler Wein von Wagner Stempel. Aber so für spontan mal eine Pulle aufgemacht, ist halt der vom Porphyr wesentlich beeindruckender. Mhm. Also weil auf den Herkretz, da musst du dich halt einlassen, so, ne?
Ja,
da musst du genau hinhören, wollte ich gerade sagen, aber du musst genau hinriechen, du musst genau hinschmecken. Ja, du musst halt viel, wie nennt man das denn? Ja, viel feinfühliger sein, um diesen Wein genießen zu können, so wie er ist, um diesen Wein für 25 € genießen zu können. Aber dann irgendwie der Porphyr für 13,50 € oder was er kostet, der erschließt sich dir in seiner Grandiosität unmittelbar. Ja. Ja, du hast absolut recht. Aber, ja. Ist er teurer?
Der Porphyr ist mittlerweile teurer. Also 13,50 € hat er, glaube ich, gekostet, als wir angefangen haben, ihn zu trinken. Ne?
Ja, wir werden ja auch nicht jünger, ne?
Ich glaube, das liegt eher jetzt so bei 16 € oder so.
Okay.
Das ist für den Wein.
Für den immer noch günstig. Also,
ja, es ist immer noch vergleichsweise günstig, weil er halt auch in den Jahren einfach wirklich auch noch mal besser geworden ist. Ne?
Ach.
Ja, 16 €. Ja, es ist.
Ich habe den lange nicht gekauft.
Der hat halt auch dran gearbeitet einfach. Ne? Das ist also einfach mit penibler Weinwerksarbeit auch weitergekommen. Die Reben werden älter, ja. Das ist alles, das zahlt ja alles irgendwie drauf ein. Das ist die gerade die letzten beiden Jahrgänge im Porphyr, das ist sowas kriegen andere Weingüter als großes Gewächs nicht hin. Ne? Das ist sehr, sehr klar und präzise, muss man sagen. Ist halt, finde ich, hier halt auch. Das ist sehr klar und sehr präzise und es ist einfach sehr schön Boden drin. Das ist einfach. Super.
Der Chat wüsste gerne, ob du auf die Pro-Wein gehst.
Ja, ich komme gar nicht drum rum.
Ja. Man muss, ja.
Ja, klar, ich muss einfach Leute besuchen, die ich sonst nicht treffe. Ich werde allerdings dieses Jahr tatsächlich nur einen Tag fahren. Ich war die letzten Jahre immer 3 bis 4 Tage da. Im Prinzip ist der Samstag mittlerweile auch schon Pro-Wein. Das ist zwar offiziell noch keine Messe, aber es gibt zig Veranstaltungen. Schon am Samstag auch gute, interessante Veranstaltungen. Aber ich mache es aus anderen Gründen, weil ich sitze tatsächlich nur am Montag muss mich damit begnügen. Und das wird dann eine ziemliche Hetze, irgendwie sozusagen vom einen zum nächsten zu rennen und mal Hallo zu sagen und ein bisschen was auszutauschen. Ja.
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 Da sind wir am Ende, ne?
Sind wir am Ende.
Erstaunlicherweise hat dieses räudige Hotel-WLAN gehalten. Habe ich nicht mit gerechnet.
Ist doch super.
Ja, ist perfekt.
War auch wirklich ziemlich ruckelfrei, ne?
Also meinerseits ja. Wir haben auch schon einen Termin für die nächste Sendung. Die nächste Sendung ist in exakt 4 Wochen. Das ist ja immer das Interessante beim Übergang vom Februar auf den März. Der Tag ist immer der gleiche. Also das heißt, wir machen es wieder am 28. Der ist wieder ein Mittwoch. Also die nächste Sendung, die nächsten Flaschen gibt's live, falls ihr mittrinken wollt, am 28. März 2018. Weißt du schon, was wir da trinken werden?
Ich hatte schon was eingetütet und das ist mir vorgestern weggebrochen.
Was?
Ja, der, weil der Winzer irgendwie nicht aufgepasst hat und jetzt gibt's die Weine nicht mehr.
Tja. Ja, don't get high on your own supply.
Jetzt muss ich nochmal überlegen, was wir machen, aber ich gebe das in den nächsten Tagen durch.
Der Chat wünscht sich Portwein oder vielleicht mal was aus Italien. Port wäre natürlich auch mal ein Ding, aber da bist du halt sofort in Preislagen, die...
Ja, das ist ein bisschen das Problem.
Da beschweren sich hinterher wieder alle. Ja, ja, das,
ja, Italien hatte ich auch dran gedacht, zumal ich ja auch in der in Romagna war im Dezember. Hatte ich auch schon überlegt, ob wir nicht davon was machen und vielleicht auch mal ein bisschen in Italien bleiben.
Ja, meinetwegen gern. Ich habe ja das Problem halt mit Italien, dass ich es überhaupt nicht verstehe. Also ich habe so von Frankreich ein bisschen was gelernt, von Deutschland ein bisschen was gelernt, von den neuen Weltweinen ein bisschen was gelernt, aber Italien kapiere ich nicht. Mhm. Und immer wenn ich es versuche, scheitere ich, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass jedes dämliche Kaff seine eigene Rebe hat. Ja. Und ja, Port, also ein guter Tipp zu Portwein, den also für Sie getestet, kauft nie. Nie. Es gibt auch keine Ausnahme, kauft nie Port im Discounter, nie. Mhm. Port im Discounter zu kaufen, versaut dir den Spaß am Portwein nachhaltig.
Ja, wie bei den meisten anderen Weinen auch. Ja.
Also das ist wirklich, ich habe in der letzten Zeit 2 oder 3 Discounter-Ports getrunken. Das war alles fies. Also das war wirklich wie irgendwie Marmelade so lange mit irgendwie, weiß ich nicht, mit Schnaps aufgefüllt, bis es flüssig war. Oder so. Also das ist echt nicht schön. Also Port geht gar nicht.
Ja. Discount Port geht gar nicht.
Ja. Discount Port geht gar nicht. Also ich habe auch noch nie einen Port getrunken, also einen akzeptablen Port unter 10 Euro getrunken. Ist mir noch nicht untergekommen bisher.
Nee.
Bei Aldi kostet er 5 oder 6 halt. Und es ist ein so furchtbares Gesöff. Also ich habe das noch nicht mal getrinken können, um mich zu besaufen. Also ne, kann man mit schlechten Wein machen, so, naja, Hauptsache es dreht oder so. Aber das ist, es ging nicht.
Das ist nicht schön.
Nee, überhaupt nicht.
Nee.
Der Chat fragt, was eine gute Portweinquelle wäre. Ganz ehrlich, ein langes Wochenende in Lissabon ist eine gute Portweinquelle.
Das stimmt.
Und da einfach mal saufen gehen. Es ist nicht so teuer, nach Lissabon zu kommen. Es ist nicht so teuer, in Lissabon zu wohnen. Und es ist eine wunderschöne Stadt. Also da sollte man sowieso mal gewesen sein. Also es ist echt so ein Sehnsuchtsziel. Und da kannst du halt, ja, Port trinken gehen. Ansonsten weiß ich keine gute Portweinquelle, vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, wo du wohnst. Bucky.
Ja, es gibt, was gibt's denn? Also es gibt irgendwie eine Website, wo es ziemlich viel guten Portwein gibt.
Aber was nutzt dir
ein Portwein?
Es gibt halt reichlich Porthändler, aber was nutzt dir ein Händler mit einem guten Sortiment, wenn du überhaupt nicht weißt, in welche Richtung du da trinken willst oder sollst?
Ja. Also es gibt eine Portwein-Koryphäe hier in Deutschland, die heißt Axel Probst.
Aha.
Und er hat letztes Jahr ein Buch rausgebracht. Also wenn man sich jetzt tatsächlich für Portwein interessiert, dann ist das sozusagen die Bibel.
Ach.
Ja, also die Seite heißt, von ihm heißt worldofport.de. Und das Buch habe ich letztes Jahr auch mal bei mir in die Weihnachtsempfehlung reingeschrieben. Das heißt einfach Portwein. Das ist von Axel Probst.
Mhm.
Hat 415 Seiten, also das ist,
das ist ordentlich
erschöpfend beschrieben und da kann man sich mal ein bisschen reinlesen. Jetzt muss ich mal gerade hier eben den.
Ansonsten würde ich
gerade eben muten. Moment, ich muss
mal. Okay, ja, mach mal, dann erzähle ich ein bisschen weiter, was ich machen würde, um sich mal in Port reinzutrinken. Also um überhaupt erstmal mit Port anzufangen, einfach mal die Nieport durchprobieren. Also das ist ja, solides, genau. Das ist solides Zeug, was der macht. Das ist, der fängt, glaube ich, auch bei 9 oder 10 oder 11 Euro an. Also da, das, der ist nicht zu teuer. Der macht solides Gibt's Zeug.
Gibt's auch in halben Flaschen alles.
Gibt's eigentlich. In halben Flaschen oft und vor allen Dingen kann man, wenn man selbst bei Nieuport bleibt, kann man ja durchaus machen, kann man sich auch wirklich hochtrinken bis in die 100 Euro pro Flasche oder sowas. Also das ist mit Sicherheit eine gute Adresse, Nieuport. Taylors kann man auch immer trinken. Das sind so die.
Ich meine, wir könnten tatsächlich mal überlegen, ob wir das mal machen mit einfach mit halben Flaschen. Dann wird es vielleicht auch einfach nicht so teuer.
Oder in groß, dass wir sagen, okay, wir als Veranstaltung jetzt nicht Wein, Käse, Wurst, so, ne, das wie das aufwendige Ding in Köln, weil da habt ihr euch ja wirklich die Ärsche weggearbeitet. Sondern dass wir einfach sagen, wir machen vielleicht mal eine Sendung, die wir live produzieren, also vor Publikum produzieren, vor interessiertem Publikum, gegen Eintritt, sodass wir uns das auch leisten können, alle zusammen, da vielleicht mal 10 oder 15 Flaschen Port hinzustellen und die mal durchzuprobieren. Wäre auch noch so eine Möglichkeit.
Wäre auch eine Möglichkeit.
Weil das ist halt auch so eine Welt, das ist halt noch eine Weinwelt. Mhm. Also es ist halt nicht so, dass es jetzt so eine Ecke der Weinwelt wäre, sondern es ist noch eine Weinwelt. Das macht's halt echt kompliziert, finde ich.
Ja. Also ich gucke jetzt gerade noch mal parallel. Also die einfachen Nieports, die kriegst du für 8,90 Euro.
Ja, super. Ja. Und die sind das schon okay, ja.
Ja, das könnte man mal machen, um einfach mal zu erklären, was ist irgendwie Tawny, Corletta, ja, also die verschiedenen grundsätzlichen Stile.
Ja.
Late Vintage, also vielleicht einfach mal Ruby, Tawny sozusagen als Grundlage und ja. Late Vintage obendrauf oder halt einen weißen Port.
Es gibt Vintage und Late Bottled Vintage, das ist ja auch noch.
Was hatte ich gesagt?
Du hast Late Vintage gesagt, das ist ja das Problem, das differenziert.
Late Bottled, also LBV, genau, weil das noch zu bezahlen ist, also
ja.
Ein Jahrgangsport ist halt nicht zu bezahlen und den muss man auch einfach weglegen. Alles andere ist irgendwie Quatsch. Aber das wäre das wäre schon eine Möglichkeit.
Hab ich nicht noch eine Flasche Port, die wir beide saufen müssen, die damals schon unfassbar teuer war?
Doch, doch.
Muss ich mal gucken, wo die rumfliegt.
Ja.
Vielleicht ist es mittlerweile auch Essig, weil die Firma umgezogen ist.
Aber war das ein Jahrgangsport?
Das war ein Taylors. Das war ein Jahrgangs, das war ein Jahrgangsport, ein Taylors 2001 oder 3 oder so. Ich weiß es gar nicht. Nee, Taylors Flatgate Vintage, meine ich, wäre das gewesen.
Okay.
Und der war damals schon der teuerste Wein, den ich je gekauft habe. Und ist auch heute noch der teuerste Wein, den ich je gekauft habe. Ich habe noch nie eine teurere Flasche Wein gekauft als diese Flasche Port.
Okay.
Wir müssen die langsam mal leer machen.
Ich guck mal gerade Taylors Flatgate in die. Okay. Ja, müssen wir irgendwann mal machen. Und ich erkundige mich mal, ob wir das irgendwie hinkriegen, vielleicht sogar mit Nieuport, direkt bei Nieuport oder so.
Mhm.
Muss ich mal sehen, wo, wie wir das hinkriegen. Aber das müsste eigentlich gehen. Also es, also auch bezahlbar gehen.
Interessante Frage aus dem Chat noch. Wenn ein deutscher Winzer einen Port macht, wie heißt der dann? Weil Port ist ja immer aus Portugal.
Das bleibt ihm, glaube ich, mehr oder weniger selber überlassen.
Wir müssten dann aber übrigens, fällt mir gerade ein, auch noch über Madeira und Solera sprechen, ne?
Ja, da kann man über einiges sprechen, das stimmt.
Zwitschern.
Madeira wäre natürlich wieder eine eigene Sendung.
Weil stimmt.
Und man müsste eigentlich 2 Sendungen draus machen, weil man eigentlich 6 verschiedene Madeira probieren müsste. Aber mit 3 ging es auch schon.
Machen deutsche Winzer Port? Machen deutsche Winzer überhaupt Port? Nee, ne?
Nein, meinte ich nicht. Also es kann mal den einen oder anderen geben, der sowas macht. Also was schon mal vorkommt, ist, dass Port ähnliche Weine in Südafrika gemacht werden.
Aha. Da
gibt's auch eine gewisse Tradition. Und vor allen Dingen in Australien. Ja, also Australien hat eigentlich, also die haben ja sozusagen angefangen Anfang des 19. Jahrhunderts mit dem Weinbau. Und die haben eigentlich die ersten 100 Jahre nichts anderes gesoffen als aufgesprittete Weine, also quasi nur Port-ähnliche Weine. Und das hat sich so ein bisschen gehalten eigentlich. Also du kriegst auch, glaube ich, heutzutage auch bei den großen Herstellern in Australien, so wie Penfolds oder so, kriegst du eigentlich auch noch Port-ähnliche Weine.
Aha.
mal gucken, Port Penfolds, ob ich da was finde. Aber es
Der Chardonnay ist geil.
Heißen dann, genau, der heißt einfach 50 Years Old Tawny.
Also, ah, okay.
Hm. Ne, Fortified Wines gibt's da, dann gibt's, also die heißen dann nicht Port Wein, sondern Tawny. Ja. Oder vielleicht auch Ruby, je nachdem, wie sie gemacht sind. Ja, die haben 3, 6, krass, die haben den 50-Year-Old Rare Tawny im Programm, den Great-Grandfather Rare Tawny, den Club Reserve Classic, den Club Tawny und den Father Grand Tawny.
Geil.
Schlecht, oder? Ja, ja.
Und Penfolds ist jetzt nicht die schlechteste Adresse, ich wollte gerade sagen.
Ja,
hm?
Ja, das ist dann wahrscheinlich teuer.
Der Chat schlägt gerade ein Hörertreffen in Porto vor.
Ja.
Gibt es da direkt Flüge von Berlin aus? Erstmal gibt es ein Hörertreffen, kann ich ja nochmal sagen, falls es noch nicht alle mitgekriegt haben. Odonien 2018, also das legendäre Odonien Festival, findet in diesem Jahr am 6. August 2018 in Köln statt. Vielleicht hast du ja Lust vorbeizukommen.
Okay. 6. August.
6. 8. in Köln, genau.
Ja, das ist irgendwie schön.
Es ist ein Montag, das geht leider nur montags.
Das ist so irgendwie mitten in der Ferienzeit gerade bei uns.
Stimmt, ja.
Das ist eher schwierig. Wir werden uns ja wahrscheinlich auf dem schnuckeligen Bierfestival treffen. Ne?
Ach so, du kommst auch?
Ja, ich wollte
auch. Ah, schön. Stimmt, sagte Thorsten. Ja. Der legendäre Thorsten Goffin. Genau, wir fahren nämlich alle. Wann ist denn das überhaupt? Können wir mal gucken, vielleicht kriegen wir noch Hörerschaft
Juni.
Dazu.
Im 16. oder sowas?
Irgendwie sowas, ne? Im Bürgerzentrum Ehrenfeld, was ich da großartig finde. Also im Bürgerzentrum Köln-Ehrenfeld gibt es ein Bierfestival, das mir angepriesen wurde als das gemütlichste Bierfestival der Welt. Und da fahren wir tatsächlich hin, ja.
Genau, da treffen wir uns dann. Und das ist, wann ist es
denn? 16. 17. Juni.
Siehst du? Ja, 16.
Genau, gut. Und wir kommen dann irgendwann 16. Juni, spät Nachmittag leider erst an, weil wir erst mittags losfahren können.
Ich hatte heute noch die Anfrage von einem Hörer, ob wir denn mal wieder irgendwie uns irgendwo treffen würden offiziell. Genau, das könnten wir eigentlich machen am 16. in Köln.
Stimmt.
Wobei der jetzt ausgerechnet in Heilbronn wohnt, das ist natürlich so für ihn, aber ja. Außerdem habe ich von einem weiteren Hörer, der bei seinem Vater im Keller so ein paar flaschengereiften Bordeaux gefunden hat. Und mir die zu einem sehr angenehmen Preis verkauft hat. Der hat mich darum gebeten, dass ich es doch einrichten sollte, zumindest ein Fläschchen zusammen mit dir davon zu trinken.
Ja, da muss ich wohl mal nach Hamburg.
Müssen wir mal machen dann.
Oder das ist auch so eine interessante Szene, die mir auch völlig unbekannt war bis vor kurzem. Menschen, die Weine aus den Kellern anderer Menschen kaufen. Das ist auch was mir bisher komplett verborgen geblieben ist. Also und du kannst ja sogar auf eBay kannst du ja Weine ersteigern und solche Sachen machen.
Ja, klar. Es gibt auch zwei Facebook-Gruppen, in denen in denen täglich Weine versteigert werden. Ja, ja, ja.
Aber ist das denn seriös?
Ja, im Prinzip schon. Also jetzt bei Facebook ist es im Prinzip seriös, weil die da ist der Druck einfach zu hoch. Die Leute kennen sich im Wesentlichen alle und wenn da jetzt jemand von außen reinkommt und mit irgendwas Komischem ankommt und das klappt dann nicht, dann fliegt der halt auch direkt raus. Ne? Das ist dann direkt geoutet. Bei eBay musst du sehr vorsichtig sein, weil die Weine, die da verkauft werden, das geht ja dann schon eben auch in diese Weinbetrugsszene rein. Ja?
Diese Fälschung, ne? Wie hieß nochmal der Film, den ich letztes Jahr gesehen hatte?
Genau.
Mit diesem, wo kam der her? Von Philippinen oder wo kam der Typ her?
Kokonien.
Genau. Ich würde es googeln, aber dann bricht die Verbindung zusammen.
Ja, ich guck mal gerade.
Also ein Film über einen Typen, der im großen Stil Weine gefälscht hat und nicht nur die Etiketten gefälscht hat, sondern tatsächlich die Weine gefälscht. Das heißt, der hat so viel Ahnung von den Weinen
Sour
gehabt.
Sour Grapes hieß der.
Sour Grapes, genau. Grapes, ja. Der hat so viel Ahnung von Wein gehabt, dass er in der Lage war, aus minderwertigen Weinen Weine zu küvettieren, die auch tatsächlich auf den ersten Blick geschmeckt haben wie ein 80 Jahre alter Bordeaux oder sowas. Das ist schon wirklich faszinierend. Also das musst du erstmal hinkriegen.
Ja.
Gab es zumindest letztes Jahr gab es den auf Netflix, keine Ahnung, ob der immer noch da ist.
Ja, ich glaube schon. Das ist war auch tatsächlich, obwohl das eigentlich so ein Nischenthema ist, ziemlich gut ist es ziemlich gut besucht worden, glaube ich. Das ist schon ein spannendes Thema. Also eBay würde ich sehr gut aufpassen. Aber es gibt ja auch Plattformen, wo tatsächlich Weine dann auch versteigert werden. Also ich meine, auch bei Sotheby's und so weiter werden ja Weine verkauft. Das war ja in dem Film auch. Mhm. Aber es gibt auch Plattformen, die sich darauf spezialisiert haben, wirklich nur Weine zu versteigern. Da kann man auch teilweise richtig gute Schnäppchen machen.
Hast du das schon mal gemacht?
Nee, habe ich noch nicht gemacht. Aber ich kenne Leute, die das machen. Und ich kenne auch Leute, die Weinkeller aufgekauft haben. Und da musste ich halt auch schon auch gut auskennen. Mhm. Aber wenn du dich ein bisschen auskennst, dann kann es auch da sein, dass du einfach für vergleichsweise kleines Geld ziemlich gute Sachen bekommst. Also gerade wenn die Keller eine gute Qualität haben. Ja.
Und das ist dann so wirklich, Herr Kommerzienrat ist verstorben und die Witwe kann damit nichts mehr anfangen.
Ja, genau. Und es gibt ja einen Weinhändler in Bonn, also Bier- und Weinhändler, also vor allem Bierhändler mittlerweile, der eine sehr gute Craft-Bier Ausstattung auch hat. Der kauft auch immer mal wieder Weinkeller auf. Und ich habe da letztens ein paar Flaschen gekauft von einem Weinkeller, der muss, also 60er Jahre Flaschen, aha, die schmeckten, also die sahen vom Füllstand her aus, also Weine verdunsten ja auch durch den Korken, ne? Und wenn, je wärmer der Keller, desto mehr ist verdunstet, ne? Aber das waren 60er Jahre Rieslinge, die sahen so aus, als wären die irgendwie frisch aus der Produktion. Ja. Da war der Wein knapp unterm Korken und die schmeckten auch so. Also die schmeckten auf der einen Seite gereift, auf der anderen Seite total frisch. Sowas habe ich irgendwie noch nicht erlebt. Das war unfassbar. Also der muss einen wirklich perfekten Keller gehabt haben. Ja, und da kann es dann passieren, dass du so Weine einfach irgendwie für 5, 6 Euro kaufst. Ja?
Der Chat, ey, Michael im Chat, habe in der Facebook-Gruppe gerade noch 2 Flaschen Knewitz Chardonnay Reserve 2015 bekommen.
Ach, der Schäfer.
Ach so.
Alles klar,
ja. Kenn ich den?
Du nicht, aber ich.
Ah, okay. Na toll, was ist denn das für eine Facebook-Gruppe? Schick mir mal einen Link, wenn keiner mehr zuhört, sonst kommen sie alle. Ja. Hinterher kommen sie alle.
Ja.
So, ich bin jetzt auch gut Knülle.
Okay.
Was wahrscheinlich aufmerksame Hörer auch hören.
Was trinkst du denn jetzt?
Was trinke ich jetzt aus? Das ist schwer. Also, was ich jetzt gerade noch mal ins Glas getan habe, ist der Chardonnay. Mhm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich trinke jetzt einfach noch ein Glas von jedem. Und nehme den Rest mit, weil morgen Abend muss ich auch irgendwas saufen. Ja. Aber ich habe jetzt keinen klaren Favoriten. Also ist schwer. Das ist echt schwer.
Ja, aber das ist doch ein schöner Abschluss,
finde ich. Ja, in der Tat. Ja. Nächste Sendung am 28. März 2018, wieder so gegen 20.30 Uhr. Wer live dabei sein will, sei live dabei. Wie das geht, steht gelegentlich auf rind.de und garantiert auf originalverkork.de. Das ist nämlich das Blog von Christoph, der wesentlich gewissenhafter mit der Ankündigung dieser Sendung umgeht.
Ich organisier's halt.
Genau. Und hast auch immer ein bisschen was dazu zu schreiben. Es danken für die Aufmerksamkeit Holger Klein.
Und Christoph Raffelt.
Tschüss.
Tschüss.